Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden wir über Thüringen. Heute sprechen wir mit Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, die zugleich Spitzenkandidatin der Grünen in Thüringen ist. Herzlich willkommen, Frau Göring-Eckardt.
Guten Tag.
Mit mir im Studio ist meine Kollegin Elena Vogel. Mein Name ist Elmar Otto. Und los geht's.
Auch von mir. Hallo, Frau Göring-Eckardt. Schön, dass Sie da sind. Ihr politischer Werdegang beginnt, kann man glaube ich sagen, 1989. Damals waren Sie Mitglied im Demokratischen Aufbruch. Dann 1990 Gründungsmitglied von Demokratie Jetzt und Bündnis 90. Dann Mitglied Bündnis 90 Die Grünen. Können Sie uns sagen, wie Sie politisiert wurden?
Na, eigentlich hat das früher begonnen, nämlich mit dem Fasching. Ich war das erste Mädchen, was Vorsitzende des Elberrates sein durfte in der DDR. Und meine Büttenreden waren die ersten quasi politischen Reden. Die wurden zensiert von meinem Deutschlehrer und ich habe dann trotzdem versucht, so zwischen den Zeilen oder auch manchmal ein bisschen direkter Dinge zu sagen, die die Kritik verpackt an der Schule oder am Staat betrafen. Und insofern hat es ein bisschen eher begonnen. Ich bin dann Teil der Bürgerrechtsbewegung der DDR geworden und dann tatsächlich 1989 mit auf die Straße gegangen. Jetzt nicht in dem Willen, Politikerin zu werden. Das konnte ich mir damals nicht wirklich vorstellen, dass es überhaupt passieren könnte. Und so ist es gewesen.
Und warum die Grünen und warum dann doch Politik?
Warum dann doch Politik? Also die Grünen erstmal nicht. Ich weiß noch, dass klar war, als ich nicht mehr demokratischen Aufbruch unterstützen konnte. Der hat damals die Allianz für Deutschland mithin Helmut Kohl unterstützt nach einigen Anfangszeiten. Und dann war mir klar, das will ich nicht. Dann habe ich gedacht, die Grünen, das ist das Richtige, weil Luftverschmutzung, dreckige Flüsse und alle diese Fragen haben mich in der DDR sehr beschäftigt. Neben den Freiheitsfragen und den Demokratiefragen, das war so, waren meine Impulse. Dann bin ich in Erfurt auf dem Anger in das Büro der Grünen gegangen. Dort saßen drei langhaarige Männer rauchend und haben sich über die Frage unterhalten, ob man Plakate mit Nägeln an Bäume machen darf. Das darf man nicht. Aber es war nicht das Problem, was mich am meisten beschäftigt hat. Und deswegen, Sie haben es gesagt, habe ich mit anderen gemeinsam Demokratie jetzt in Thüringen gegründet.
Jetzt sind Sie seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages, aus dem politischen Berlin eigentlich nicht mehr wegzudenken, kann man sagen. Waren Sie mit Ihrer Partei immer zufrieden?
Natürlich.
Gar kein Krach, niemals haben Sie sich aufgeregt und immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Doch, ich nenne nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber das ist ja was anderes, ob man zufrieden ist und sich am richtigen Ort fühlt und das ist immer so gewesen. Und trotzdem gab es natürlich immer wieder Situationen, wo ich auch mit anderen Diskussionen geführt habe. Und eine Hauptdiskussion war das Ost-West-Thema, oft auch in der Form von, was ist eigentlich mit Stadt und Land? Und Bündnis 90 Die Grünen waren, das würde ich jetzt heute so sagen, sehr lange eine Partei, die sich vor allen Dingen aus Städten generiert hat und vor allen Dingen mit Städterinnen und Städtern, die in Machtpositionen waren, politische Ideen entwickelt hat. Und das ist natürlich gut und richtig so, aber es ist eben nicht richtig, wenn das dann mit ländlichen Räumen, mit Kleinstädten und dem Leben dort nicht genug zu tun hat. Und dafür habe ich mich dann auch immer mehr mit anderen gemeinsam, auch aus Westdeutschland, eingesetzt. Und insofern bin ich heute noch etwas zufriedener. Ich weiß nicht, kann man das steigern, als zu den Zeiten, als das wirklich kaum eine Rolle spielte.
Und in letzter Zeit waren Sie auch glücklich mit der Partei?
Was ist denn jetzt die letzte Zeit?
So, in der letzten Legislatur.
Ja, wir haben ja ein Thema gehabt, dieses Gesetz, dessen Name nicht genannt werden soll, wo genau diese Frage wieder auftauchte, ne? Dass Leute auf dem Dorf gesagt haben, das können wir uns, so wie ihr das jetzt hier vorschlagt, nicht leisten.
Das Heizungsgesetz, um es mal auszusprechen.
Um es auszusprechen, genau. Und dann war es tatsächlich so, dass die Änderungen so stattgefunden haben, dass irgendwie dann auch mein Nachbar mitmachen konnte und mitmachen kann. Und deswegen war das so ein Klassiker, ich würde sagen fast ein Rückfall. Ich gesagt, nee, das ist keine gute Idee. Ansonsten ist natürlich Regieren immer sehr anstrengend und man macht Kompromisse und fragt sich oft, ja, ist das jetzt gut, diesen Kompromiss zu machen, ja oder nein? Aber das gehört zum Regieren dazu und da ich das schon mal erlebt habe, unter Rot-Grün nach 98, weiß ich auch, dass man manchmal ins Bett geht und denkt, war das jetzt gut so, sind wir zu viel auf andere zugegangen, was wäre noch eine Möglichkeit gewesen, es fällt einem was ein, was man doch als Kompromiss hätte vorschlagen können oder so. Aber alles in allem war das eine Zeit, die eine echt große Herausforderung war. Wir haben quasi begonnen mit dem russischen Angriffskrieg und Wir haben damit begonnen, dass klar war, die Energieversorgung kann nicht so weitergehen. Wir müssen unabhängig werden von russischem Gas. Und das eine ist, dass wir Gesetze gemacht haben und dass Leute wie Robert Habeck, der ja dafür zuständig war, in erster Linie auch Vorschläge gemacht hat, wie man das bewältigen kann. Und auf der anderen Seite haben eben viele Leute mitgemacht. Und das finde ich das Entscheidende auch für diese Legislatur. Also alle haben erstmal ihre Heizung auf 3 gestellt und manche haben da auch ein kleines Foto von Habeck hingemacht, habe ich mir erzählen lassen, in Studi-WGs.
Das und dürfte der, dort jetzt nicht mehr hängen wahrscheinlich.
Ja, das weiß ich nicht. Muss ich also nachfragen. Und das andere ist, wir haben jetzt über 60% erneuerbare Energien und auch das kommt, weil das Leute machen, also weil die Windräder gebaut werden, weil die Solaranlagen auf die Dächer oder eben sogar auf die Balkone
kommen. Und gleichzeitig ist die Energie so teuer wie noch nie, aber da kommen wir vielleicht später drauf zu sprechen.
Ja, das stimmte für letztes Jahr, aber jetzt ist sie sauberer und ab jetzt wird sie eben auch günstiger. Das kann man ja an den Zahlen bereits jetzt schon ablesen.
Und vielleicht können wir festhalten, dieses Gesetz, dessen Namen nicht genannt werden soll, das Heizungsgesetz, war zumindest miserabel kommuniziert.
Das stimmt, es war vor allem durchgestochen.
Hat vielen Menschen Angst gemacht. Und dass durchgestochen wird in der Politik, ist nichts Neues. Sie sind lang genug dabei und wissen, dass das immer wieder passiert. Manchmal auch zu Ihren Gunsten, diesmal war es möglicherweise zu Ungunsten.
Das passiert immer wieder. Ich sage das auch nicht deswegen, weil ich mich darüber grundsätzlich aufrege, sondern es war halt nicht fertig. Und es war ein unfertiges Gesetz.
Ja, aber das kommt auch immer wieder vor, dass man auf den unfertige Sachen diskutiert.
Ist ja trotzdem blöd,
ja,
egal ob es immer wieder passiert. Aber es war eben so, dass der Gegencheck, ne, was passiert damit, was passiert in der Praxis damit, der hatte nicht stattgefunden, sondern es ist im Ministerium erarbeitet worden. Und dann hat genau das, was eigentlich passieren sollte, es ist ja in dem Moment durchgestochen worden, wo andere Ministerien es sehen sollten und auch die Fachleute in den Fraktionen. Und das gehört jedenfalls zur Wahrheit dazu. Unabhängig davon, ob es öfter passiert.
Frau Göring-Eckardt, wir reden mit Ihnen wenige Wochen vor der Bundestagswahl, die am 23. dieses Monats sein wird. Und eines der drängendsten Themen ist die Migration. Auch wenn Sie kürzlich erst gesagt haben, dass Sie der Ansicht sind, das würde den Menschen gar nicht so sehr auf den Nägel brennen. Habe ich jetzt mal frei übersetzt. Also Sie haben, glaube ich, gesagt, es hat mit dem Alltag der Menschen verdammt wenig zu tun. Würden Sie an dieser Aussage jetzt festhalten?
Sie sind ja ein sorgfältiger Journalist und wissen,
in welchem Zusammenhang Sie es gesagt haben, oder?
Nee, es geht nicht um den Zusammenhang, sondern es geht um den gesamten Satz. Das würde ja schon reichen. Ich habe gesagt, die Butter wird nicht dadurch günstiger, weil Inflation ein großes Thema ist, gerade für viele Menschen, dass wir in der Migrationspolitik was ändern. Und deswegen war mir wichtig, deutlich zu machen, ob das Leben in Deutschland bezahlbar ist. Das ist eine der wirklich entscheidenden Fragen im Alltag. Gleichwohl weiß ich und sehe ich ja auch, ich lebe ja in Thüringen und kenne sehr genau viele Situationen ganz praktischer Art in den Kommunen. Auch darüber habe ich in einem, also wenn man das ausschätzt, sind es 1,5 Minuten gesprochen. Ja, wir haben zu wenig Unterbringung, wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, zu wenig Kita-Plätze. Das alles müssen wir ändern, müssen wir auch so organisieren, dass es vernünftig ist und dass es allen Menschen hilft. Also nicht nur den Migrantinnen und Migranten, sondern am Ende ja allen Menschen. Und da wirklich Ordnung reinzubringen, die dafür sorgt, dass das Zusammenleben gut und vernünftig ist, das ist die große Aufgabe. Und das macht Leuten Sorgen, also auch ganz, ganz praktisch. Und Gewaltverbrechen machen natürlich Leuten erst recht Sorgen.
Aber welche Lösungsvorschläge konkret haben denn die Grünen?
Ja, also reden wir über Sicherheit, reden wir über Migration, das sind
Migration, ja. Und beides hängt ja
beides hängt an manchen
zusammen.
Stellen zusammen. Deswegen sage ich erstmal einen Punkt, der zu Sicherheit für mich sehr dazugehört. Wir haben 170.000 nicht vollstreckte Haftbefehle in Deutschland. 170.000. 14.000 davon sind von Gewalttaten. Nicht vollstreckt, also die Leute laufen frei rum. Und das sind unabhängig von der Herkunft. Und deswegen gehört das für mich zur Sicherheit definitiv dazu. Bei den furchtbaren Verbrechen, die passiert sind, ist es häufig so gewesen, zum Beispiel bei dem Täter in Magdeburg, dass verschiedene Behörden den schon auf dem Schirm hatten, aber die haben nicht zusammengearbeitet. Also hier muss sehr viel intensiver zusammengearbeitet werden, dass solche potenziellen Täter identifiziert werden. Und es gibt noch eine Reihe anderer Vorschläge, die damit zu tun haben. Und dann reden wir noch kurz über Migration. Ich habe schon angedeutet, was ich finde, worum es geht. Wir müssen vom Bund aus die Kommunen darin unterstützen, dass eine Unterbringung stattfinden kann und dass die nicht dann, wenn mal weniger Leute kommen, die Betten wieder aufgeben. Wir haben ja in Suhl ein wirklich großes Problem und das haben wir schon über Jahre und Jahre und Jahre. Und die Kommunen haben gesagt, aber wir auch nicht, weil die Finanzierung natürlich nicht vernünftig funktioniert. Das ist einer der Punkte, wo ich denke, da muss der Bund in die Verantwortung und dazu kommt alles, was mit Integration zu tun hat. Ich persönlich sage auch, und das sagt auch meine Partei, der Familiennachzug bleibt wichtig. Wir haben den im Moment ja begrenzt auf 1.000 Personen im Monat, also insgesamt 12.000 Menschen für die ganze Bundesrepublik. Aber wenn man die Familie eben nicht da hat, und da geht es ja nur um die engsten Angehörigen, also um Eltern oder Kinder, wenn die nicht da sind, dann wird es immer schwierig mit der Integration. Das kann man sich selber ja vorstellen. Also wenn meine Kinder irgendwie weiter im Bürgerkriegsland wären, dann würde ich nicht anfangen, hier einen guten Job zu machen oder. Und was, finde ich, das Entscheidende ist, was wir eingeführt haben, ist, dass die Menschen, die hierher kommen, sehr viel schneller in Arbeit kommen. Das ist die beste Grundlage für alles, was wir haben und übrigens auch, was wir brauchen. Und dass wir dafür sorgen, dass sowohl die Sprachkurse als auch die Arbeitsaufnahme so funktioniert, dass Leute hier sicher sein können. Und Sicherheit gilt für alle. Das kommt auch dazu. Ich bin in Erfurt bei einem Unternehmen gewesen vor ein paar Tagen. Ich habe gerade ein schlechtes Zeitgefühl, vor ein paar Tagen. Da hat mich ein junger Mann angesprochen, dessen Eltern aus Angola in die DDR gekommen sind als Vertragsarbeitnehmer. Westdeutsche würden Gastarbeiter sagen. Und der hat zu mir gesagt, ich habe Angst, dass Leute Angst vor mir haben. Und das finde ich irgendwie das Furchtbarste, was jemand sagen kann, der einfach anders aussieht. Und auf der anderen Seite haben natürlich auch weiße Deutsche Angst. Und deswegen ist die Sicherheitsfrage eine sehr große, auch wenn die Gewaltverbrechen insgesamt in Deutschland weniger geworden sind. Aber das hilft ja nichts. Wenn man Angst hat, hat man Angst. Und unabhängig davon, ob die Statistik irgendwie besser geworden ist.
Jetzt gibt es aus Ihrer Partei scharfe Kritik, auch an den Spitzenkandidaten Robert Habeck. Vor allem die Jugend kritisiert ihn stark. Im Landesverband Niedersachsen ist die Rede von menschenfeindlicher Abschiebepolitik, die sich an rechtem Narrativen orientiert.
Es geht um Sicherheit und darum muss es auch gehen. Und es geht auf der anderen Seite natürlich auch darum, dass wir als Bündnis 90 Die Grünen den Anspruch haben, dass Humanität und Ordnung, also Sicherheit und Humanität zusammengehören. Und die Fragen, über die ich gerade gesprochen habe, die gewährleisten auch beides.
Das heißt, Sie sagen, wir wandern jetzt quasi, die Grünen wandern in Fragen der Migration nicht nach rechts.
Nein,
könnte man nämlich schon so auffassen.
Nein, das
tun wir
nicht.
Wenn man das Programm anschaut.
Nee, wenn man das Programm anschaut, kann man das nicht.
Abschiebungen sind kein Thema?
Abschiebungen sind natürlich ein Thema, wenn es um Straftäter geht zum Beispiel. Und das ist auch richtig so, wenn sie übrigens ihre Strafe bei uns abgesessen haben. Das ist ja auch wichtig, ne? dass man Leute in ein Land abschiebt, wo sie noch dafür gefeiert werden, dass sie bei uns straffällig geworden sind. Das wäre nicht besonders sinnvoll. Insofern ja, das ist ein Thema und es bleibt bei uns auch in der Debatte und es ist auch nach wie vor richtig, wir sind eine Partei, die sehr viel diskutiert und die sich auch nicht davor scheut, kurz vor Wahlen zu diskutieren. Und gleichzeitig geht es wirklich darum, dass es zusammengehört, also dass alle humanitären Fragen und die Sicherheitsfragen zusammengehören, aber dass man eben nicht, und das wäre für mich das Allerschlimmste, den Eindruck erweckt, dass die Geflüchteten mal eben an allem schuld sind. Also egal, ob es um... weiß ich nicht, deswegen ja, den Preis der Butter geht oder die Energiekosten oder. Und das ist der Punkt, über den wir reden müssen und reden wollen. Und wenn jemand dann nur über eine Frage redet und der Eindruck ist ja entstanden, dann gibt es eine Diskussion und dann ist aber völlig klar, alles andere steht im Programm und wird auch benannt. Und ich benenne es jetzt hier deswegen umso klarer.
In der vergangenen Woche war Migration auch ein großes Thema im Bundestag. Am Mittwoch ist zunächst ein Antrag der CDU, auch mit Stimmen der AfD, zustande gekommen, also hat eine Mehrheit gefunden. Am Freitag dann wurde über ein Gesetz abgestimmt, das fand keine Mehrheit, auch wenn CDU und AfD da wieder gemeinsam abgestimmt haben. Die Brandmauer-Debatte ist entfacht und gerade auch Ihre Partei hat sich also extrem, sag ich mal, mit der CDU auseinandergesetzt und auch mit dem Spitzenkandidaten gestritten. Und am Donnerstagabend waren auch Sie, glaube ich, auf einer Feier, Fete, auf einer Zusammenkunft eingeladen bei Armin Laschet, dem ehemaligen CDU-Kanzlerkandidaten. Was gab es da zu feiern? Und wie ist denn Herr Laschet so eingerichtet?
Also erstens...
Aber Sie waren da, oder?
Erstens, lassen Sie mich ganz kurz sagen, die FDP war auch immer dabei bei diesen Mehrheiten. Das muss man, glaube ich, sagen. Armin Laschet, den ich seit sehr langer Zeit kenne, hat Menschen eingeladen aus Kultur, Politik und Medien.
Wie viel waren da?
Zusammen? Weiß ich nicht, weil es sind Leute gekommen und gegangen. Ich war auch
hat
nicht
eine riesen Wohnung scheinbar, oder?
Lange da und ich werde jetzt nichts über die Wohnung von Armin Laschet sagen, weil es war eine auch als privat deklarierte Veranstaltung, die nicht eine Party war und keine Fete und alles das nicht, sondern es war, wir haben die letzte Sitzungswoche in dieser Legislaturperiode und ich wusste auch übrigens nicht, wer kommt.
Ist es da Usus, dass man sich dann trifft?
Es ist Usus, dass sich Leute aus unterschiedlichen Bereichen treffen und über das reden, was sie gerade beschäftigt. Die Einladung ist auch nicht an dem Tag davor ausgesprochen worden, sondern einige Wochen vorher. Und ich habe, Armin Laschet war ja in Nordrhein-Westfalen auch zum Beispiel für Migration zuständig als Minister mal. Und aus der Zeit, auch aus dem Ringen darum, also 2015, wie gehen wir damit um? Angela Merkel war Kanzlerin, hatte die Grenzen nicht geschlossen. Aus dieser Zeit und aus vielen, vielen Verhandlungen kenne ich Armin Laschet eigentlich ganz gut. Und deswegen habe ich eine Einladung, wo es darum ging, wir trinken gemeinsam ein Glas Wein, ich nur Wasser, aber in dem Fall ist auch egal. Und es waren verschiedene Menschen da und in einigen Zeitungen stehen auch Leute drin, die da gewesen sind. Ich finde es gut, dass man immer noch miteinander sprechen kann. Ich wusste aber nicht, wer kommt, sondern ich habe einfach gedacht, wenn er mich einlädt, dann gehe ich dafür eine Stunde hin. Das konnte ich ganz gut zwischen zwei Abstimmungen machen. Aber
Friedrich Merz war auch da, ne, oder?
Friedrich Merz war auch da, stand auch in der Zeitung, genau. Ja.
Und Ihr Verhältnis zu Friedrich Merz an sich?
Hat sich an dem Abend nicht verbessert, sondern wir haben, also anders als es vielleicht mal gedacht war von Armin Laschet ursprünglich, haben wir sehr ernst über die Situationen, die uns alle da beschäftigt hat, gesprochen. Es waren auch CDU-Abgeordnete da, die dagegen gestimmt hatten im Deutschen Bundestag und ihrer Sorge Ausdruck verliehen haben, auch untereinander, auch Künstlerinnen und Künstler, die da standen und haben gesagt, wir machen uns jetzt wirklich Sorgen, was hier weiter passiert in Deutschland. Also insofern war das jetzt kein lockeres Beisammensein, sondern es war eher, lass uns auch in dieser Situation, die ja eigentlich rein privat war, es war auch nicht dafür gedacht, dass es in der Zeitung steht, die rein privat war, auch sehr ernsthaft darüber gesprochen. Also manchmal sind ja Politikerinnen und Politiker, wenn sie sich treffen, reden sie auch über ganz andere Dinge, über wie geht's den Enkeln oder was ist das beste Ausflugsziel bei dir zu Hause, ich mache Urlaub. Das hat an dem Abend, dort wo ich gesprochen habe, keine Rolle gespielt.
Es ist in den vergangenen Tagen die Brandmauer-Diskussion hier in Thüringen neu entfacht und war ein Abstimmungsverhalten der Grünen und Linken im Weimarer Land, die gemeinsam mit der AfD gegen Vorschlag von der CDU-Landrätin gestimmt haben. Was halten Sie von dieser Brandmauer-Diskussion?
Also erstmal, worum reden wir? Wir reden über eine bewusst herbeigeführte Mehrheit mit der AfD und auch wissentlich und bewusst. Ich habe das jetzt einmal, ein Mitarbeiter von mir hat es nachgeschaut. Es gab im Deutschen Bundestag allein in 24, 17 namentliche Abstimmungen, wo die Union mit der AfD zusammen abgestimmt hat. Und ich und niemand sonst hat sich ein einziges von diesen 17 Malen darüber aufgeregt. Und das ist der Fall, den wir auch im Weimarer Land jetzt haben, dass niemand vorher wusste, wie stimmt wer ab. Und deswegen hat das mit dieser Brandmauer-Debatte gar nichts zu tun. Zu tun hat etwas damit, was im Bundestag am Mittwoch passiert ist und am Freitag passieren sollte, wenn nicht die CDU-Abgeordneten, einige wie Antje Tillmann aus Erfurt beispielsweise und eine ganze Reihe von FDP-Abgeordneten anders abgestimmt hätten, wo man vorher wusste, genau das wird passieren und das wollen wir beziehungsweise nehmen wir in Kauf. Und deswegen haben sich darüber auch nicht nur Bündnis 90 die Grünen aufgeregt. Es ist jemand aus der Partei ausgetreten, Michel Friedmann. Es sind viele ausgetreten, aber er ist ein sehr prominenter, der seit über 40 Jahren CDU-Mitglied ist und der jetzt als Jude gesagt hat, das kann ich nicht mehr. Und jemand hat sein Bundesverdienstkreuz zurückgegeben, ein Holocaust-Überlebender, weil er gesagt hat, das kann ich nicht mehr. Und noch krasser finde ich, ehrlich gesagt, dass am Abend Friedrich Merz in Erfurt in der Messe sich dann über das Ganze irgendwie lustig gemacht hat. Das finde ich so unangemessen, wo ich denke, diese Art von, ich würde jetzt mal sagen, Charakterschwäche, die wird uns noch irgendwie ganz schön auf die Füße fallen.
Lassen Sie uns zu einem anderen Thema kommen, Wirtschaftspolitik. Die Grünen stellen mit Robert Habeck den Bundeswirtschaftsminister und die wirtschaftlichen Aussichten in Deutschland sind alles andere als rosig. Die Wirtschaft stagniert. Wirtschaftsverbände, zumindest in Teilen, laufen auch Sturm gegen die Politik des Grünen Wirtschaftsministers. Halten Sie die Kritik für ungerecht oder sagen Sie, naja, in Teilen ist da durchaus was dran, weil die Rahmenbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren auch unter Robert Habeck nicht wirklich gebessert. Die Bürokratie ist weiterhin hoch, die Digitalisierung stagniert, die Hürden für viele Unternehmen, ob es jetzt Großkonzerne sind, aber auch gerade für kleine und Mittelständler, wie wir sie in Thüringen haben, sind weiterhin sehr hoch.
Also ich würde jetzt mitnichten sagen, das ist alles gut, das läuft schon. Und deswegen ist Kritik und erst recht konstruktive Kritik total richtig und gut. Wir haben einen hohen Investitionsstau in Deutschland und den haben wir nicht jetzt seit 3 Jahren, den haben wir schon sehr viel länger, aber es fällt uns jetzt quasi sehr, sehr viel davon auf die Füße. Also wenn man sich hier anschaut von Brücken und Straßen, wenn man sich anschaut, die Sportstätten, ganz zentraler Punkt, also in Thüringen sind irgendwie 1/3 der Sportstätten nicht in Ordnung. Warum sage ich das jetzt an dieser Stelle? Weil der Investitionsstau natürlich auch dazu führt, dass das Handwerk keine Aufträge hat und damit bedeutet das auch wieder was für Wirtschaft und für die Möglichkeiten, die entstehen. Sie haben das Wort Bürokratie genannt, zu Recht. Das geht ja uns allen auf die Nerven, aber erst recht Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir haben in den letzten 3 Jahren dafür mehr getan, als in der Vergangenheit passiert ist. Aber das, was weniger geworden ist, heißt noch nicht, dass Leute, die jetzt dann einen Antrag stellen oder was auch immer tun müssen, irgendwelche Statistiken ausfüllen und so, sagen, ach so, das habt ihr ja schon abgeschafft, da freuen wir uns jetzt drüber, sondern die müssen ja die 8 Seiten, die es dann immer noch gibt, trotzdem ausfüllen oder 18 oder 80, je nachdem, worum es geht. Also das ist einer der Punkte, wo man so ein bisschen, manchmal kommt mir das vor wie Sisyphos, weil man immer denkt, was können wir abschaffen? Robert Habeck hat eingeführt, dass man sich direkt im Bundesministerium meldet und sagt, hier, mein Vorschlag, schafft doch das ab, das ist doppelt und dreifach. Digitalisierung gehört da dazu, weil damit hat man einfach, wenn man einmal eine Angabe gemacht hat, die Möglichkeit zu sagen, und die machen wir jetzt nicht noch 5-mal, nur weil das Formular anders heißt. Also solche Fragen beschäftigen wirklich sehr.
Aber jetzt könnte man ja auch sagen, also das bedeutet ja, das war gut bisher, so hört sich das ein bisschen an. Also es hat gut funktioniert bisher, aber jetzt wird eigentlich von den Spitzenverbänden eine Kehrtwende, also ein ganz anderer Weg gefordert.
Ja, ein ganz anderer Weg. Also bei, wie gesagt, ich finde, beim Bürokratieabbau sind wir noch längst nicht da. Bei der Frage Investitionen sind wir, da brauchen wir wirklich eine Kehrtwende und da brauchen wir auch Geld dafür. Wir brauchen bei Investitionen von Unternehmen etwas. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen einen Deutschlandfonds einrichten, wo man eine 10%ige Förderung bekommt, wenn man in Deutschland investiert, die sehr unbürokratisch und sehr einfach sein soll, über die Steuer und nur ausgezahlt werden, wenn die Steuerschuld nicht so hoch ist.
Aber das fällt jetzt dann immer erst in Wahlkampfzeiten ein. Das hätte man ja schon viel früher, vielleicht zu Beginn der Legislatur mal angehen können.
Auch darüber haben wir, also über diese Frage, wie können wir Investitionen erleichtern, haben wir schon viel gesprochen. Aber warum machen wir das jetzt? Nicht einfach, weil jetzt Wahlkampf ist, sondern weil wir viel mit Unternehmen geredet haben. Was braucht es eigentlich jetzt? Bei der Energie, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, das lastet ja auch auf vielen, dass die Energiepreise so hoch sind. Die Energie ist jetzt sauberer geworden, damit wird sie auch günstiger. Das wird jetzt anfangen, also viele Verträge sind halt Jahresverträge oder bei Unternehmen noch anders. Und deswegen ist das eine weitere zentrale Frage. Und die letzte Frage ist das Thema Fachkräfte. Und da sind wir auch bei uns, also auch bei uns in Ostdeutschland, in Thüringen, leider bei der Frauenerwerbstätigkeit, wenn wir es schaffen würden, dass Frauen und Männer so viel arbeiten könnten, wie sie wollen, dann wären wir beim Fachkräftemangel ein gutes Stück weiter. Und das andere ist halt das Thema Einwanderung, wo man auch nicht weggucken kann. Auch diese Fach- und Arbeitskräfte, es geht ja nicht allein um Fachkräfte, werden wir brauchen. Das ist jetzt ein großes Package. Ich sage auch nicht, dass wir damit in 3 Monaten alles ganz prima haben in Deutschland. Aber die...
Vielleicht wird dann die nächste Regierung die Lorbeeren einheimsen für das, was sie...
Das passiert manchmal, klar, aber das wir schauen müssen, dass wir CO2-neutral produzieren. Das ist jetzt nicht eine fixe grüne Idee, unabhängig davon, dass das in Europa verabredet ist, sondern es ist eben auch die Sicherheit, langfristig günstig produzieren zu können.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen Richtung Ausland schauen. Die USA hat mit Donald Trump eigentlich einen Präsidenten, der durchaus polarisiert. Erst kürzlich hatte Trump gefordert, den Gazastreifen unter amerikanische Kontrolle zu bringen und irgendwie auch gefordert, dass alle Palästinenser eigentlich das Land verlassen sollen. Kann man mit so einem Präsidenten noch irgendwie zusammenarbeiten?
Man muss ja reden, das geht ja nicht anders. Wir sind ja ein Land, was sehr viele Beziehungen zu den Vereinigten Staaten hat, wirtschaftlicher Art und jeder Art im Grunde genommen. Und deswegen muss es Gespräche geben, aber solche Gespräche führt man sicherlich, indem man sagt, wie man Dinge findet. Und in dieser Frage eine quasi Vertreibung der Menschen aus dem Gazastreifen hat die Außenministerin sich unmittelbar jetzt gerade geäußert und hat sehr klar gesagt, wie sie das sieht, dass sie das in keiner Weise teilt. Also auch diese Frage, ich meine, die Ukraine-Unterstützung festzumachen daran, dass es dort seltene Erden gibt, das ist vollkommen abstrus. Ich wollte jetzt ein anderes Wort sagen, deswegen habe ich ein bisschen gestockt. Es ist vollkommen abstrus, weil warum unterstützen wir die Ukraine? Weil es um den Frieden in Europa geht, um die Freiheit, um die Demokratie und nicht wegen seltener Erden. Wir werden uns alle noch ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass Donald Trump wirklich eine völlig andere Art von Politik macht. Aber gewöhnen heißt nicht hinnehmen, sondern heißt wirklich dann auch klare Auseinandersetzung.
Aber der Vorschlag von ihm oder der Vorstoß, der ganz aktuelle eben aus dem Gazastreifen eine Riviera des Mittleren Ostens zu machen, was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Haben Sie gedacht, kann man ihn noch ernst nehmen?
Ich habe erstmal gedacht, wie kann man darauf kommen, den Menschen ihre Heimat zu rauben? Hängt ja damit zusammen. Und also Sie haben mich gefragt, kann man das ernst nehmen? Und man würde ja eigentlich sagen, nee, sowas kann man nicht ernst nehmen. Aber ich würde sagen, doch, man muss das ernst nehmen, dass er das ernst meint. Und deswegen muss man sich auch damit auseinandersetzen und nicht schulterzuckend sagen, so wie bei dem Mitschüler, der irgendwie einem immer komisch vorkommt und sagt, der schon wieder. Aber das hilft ja nichts. Wir sind ja in der Weltpolitik, wir hängen ab voneinander. Und wir werden als Europa sehr viel stärker und einiger werden müssen, wenn wir das bewältigen wollen. Und deswegen
halten Sie das
meine
für realistisch, diese Einigkeit innerhalb Europas?
Ich halte es erstens für unfassbar anstrebenswert. Zweitens glaube ich, dass das ja oft so ist, dass wenn man weiß, dass alles volatil wird, dass man sich dann leichter zusammenschließt und vielleicht ein paar Streitigkeiten oder Eigenarten, die einzelne Länder haben, ein Stückchen zurückstellen kann. Und das Europäische Parlament, die Europäische Kommission sowieso sind sich sicher und klar darüber, dass wir dieses gemeinsame Europa brauchen, wie wir es eigentlich nie gebraucht haben. Und es hat nicht nur mit den Vereinigten Staaten und Trump zu tun, es hat auch mit der Stärke Chinas zu tun. Manche reden von chinesischem Schock, wenn man sich anschaut, was da passiert. Wir haben ja so ein Beispiel gerade. Wahrscheinlich bei unseren Hörerinnen und Hörern kaufen auch manche auf so einer Plattform ein wie Temu und stellen dann fest, sie bekommen Sachen, die es noch nicht mal das wenige wert sind, was sie gekostet haben, aber wo eben auch Schadstoffe drin sind und so weiter, wo alle europäischen Regeln nicht mehr gelten. Und dass eben klar ist, dass auch auf solchen kleinen Paketen dann sowas wie eine Gebühr liegt, damit man mehr kontrollieren kann, ist so ein Beispiel dafür, wie unsere Art, Menschen zu schützen, Verbraucherschutz zu betreiben, ja, versucht wird, gegen diese aggressive Art von Handel zu verändern oder jedenfalls klarzumachen, da gibt es eine Schranke, da gibt es eine klare andere Haltung hier und die setzen wir auch durch und um.
Anderes Thema, was viele Menschen bewegt, ist gerade noch der Krieg in der Ukraine. Ist da ein baldiges Ende des Krieges in Sicht?
Das würden sich, glaube ich, vor allem die Ukrainerinnen und Ukrainer wünschen. Es ist jetzt das dritte Jahr. Und einen Tag nach der Bundestagswahl jährt sich das und wir werden uns sicherlich überall in der Republik treffen und darüber reden, was es bedeutet. Es wird sicherlich auch Veranstaltungen dazu geben und da wird genau das eine Rolle spielen. Die entscheidende Frage wird sein, ist Putin irgendwann bereit zu verhandeln? Und im Moment ist das nicht absehbar. Ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass man sich an einen Tisch setzt. Präsident Zelensky hat jetzt gesagt, ja, na klar setze ich mich mit Putin hin. Europäer und USA sollten dabei sein. Und wenn man sich anschaut, wie groß das Leid ist, gerade in diesen Zeiten, also in Winterzeiten, dann kann man sich das nur sehr, sehr wünschen und alles dafür tun, dass es geschieht.
Sollte die Ukraine mehr Waffen noch bekommen, auch aus Deutschland?
Naja, sie sollte das vor allem bekommen, was notwendig ist, auch aus Deutschland, nicht nur aus Deutschland, ist ja klar, aber jetzt geht es zum Beispiel sehr stark um Luftabwehr. Und wir haben jetzt im Deutschen Bundestag in der letzten Woche...
Sollten aus Deutschland auch Waffen geliefert werden, die quasi nicht nur der Abwehr dienen, sondern die auch auf russisches Territorium vordringen können?
Ja, also vordringen können. Da geht ja um die Frage letzten Endes, was bedeutet Abwehr? Also Luftabwehr, da weiß man schon, da geht es um Luftabwehr und es geht um die sehr, sehr schnellen Raketen, die da jetzt hingeschossen werden und wo immer wieder Wohnhäuser getroffen werden. Und zwar nicht mehr nur in den grenznahen Gebieten, sondern eben auch in der Mitte der Ukraine, Kiew und an anderen Orten. Und es geht natürlich nicht darum, dass die Ukraine irgendwie russisches Territorium erobert. Das klingt jetzt ein bisschen so, wenn Sie sagen, auf russisches Territorium. Aber es geht darum, dass zum Beispiel solche Stützpunkte, Munitionsstützpunkte, die Orte, an denen Raketen abgeschossen werden, getroffen werden kann, damit es aufhört. Also es geht auch in diesem Fall um einen Abwehrkampf. In dem Augenblick, wo die Ukraine anfangen würde zu versuchen, Territorium zu erobern, was ihr nicht gehört, dann hätten wir eine völlig andere Diskussion, aber die haben wir nicht. Und deswegen muss man das, glaube ich, also möchte ich das gerne sehr deutlich unterscheiden. Und es geht immer um beides. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass Augenhöhe herrscht, damit Putin gezwungen wird zu verhandeln, damit er weiß, es kann eben auch, ist realistisch, dass er diesen Krieg nicht gewinnt. Und es geht auch immer um Unterstützung in ganz anderen Bereichen. Wir haben
Ganz kurz, weil die Zeit wegläuft. Die Grünen waren einst eine Friedenspartei, jetzt quasi ist man für Waffenlieferungen. Was hat sich geändert?
Es geht genau um den Frieden. Also es geht genau also darum,
Frieden mit Waffen herstellen.
Es geht genau darum, dass Frieden herrschen kann. Und der wird natürlich nicht herrschen, wenn man sagt, die Ukraine muss sich jetzt ergeben, weil dann bedeutet das, das ist dann wieder russisches Territorium und die Ukraine musste ihre Identität aufgeben. Und das, finde ich, können wir als Deutsche mit unserer Geschichte und der konkreten Verantwortung für die Ukraine nicht zulassen.
Wir sind schon beinahe am Ende, jetzt noch eine Schlussrunde. Eine der Fragen lautet, was wäre Ihre Wunschkoalition nach der Bundestagswahl?
Vielleicht mit der CDU?
Ich muss jetzt kurz lachen, weil Elmar Otto hat mir die Frage schon öfter gestellt und ich habe immer gesagt, ich habe keine Wunschkoalition, weil was
und ich
mir
wünsche...
Und ich
bin jetzt guter Hoffnung, dass Sie...
Ja, dass ich die jetzt beantworte, aber es ist natürlich nicht so, dass ich wünsche mir keine Koalition, sondern ich wünsche mir, dass wir so stark wie möglich sind und dass man dann eine stabile und vernünftige Regierung hinbekommt. Und
aber Frau Göring-Eckardt, man kann ja auch mal sagen, okay, die Wähler können sich das und das vorstellen oder ja. Für unsere Wähler, dass man ihnen sagt, okay, wir könnten uns das vorstellen, das wäre nur fair irgendwie.
Ja, es würde nicht helfen, weil am Ende haben wir ein Wahlergebnis.
Und wir können ja auch sagen, mit der CDU auf keinen Fall.
Wir haben häufig schon Wahlergebnisse gehabt, wo wir hinterher gesagt haben, oh weh, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, stabile Mehrheiten hinzubekommen. Und das kennen wir ja. Das kennen wir, wenn wir die Umfragen jetzt anschauen. Dann kann es passieren, dass man sogar eine Dreierkonstellation braucht, die eine Viererkonstellation ist, um eine demokratische Mehrheit, also weil CDU und CSU ja zwei Parteien sind, um eine demokratische Mehrheit herzustellen. Ich wünsche mir das gar nicht. Ich wünsche mir nicht, dass ich mit Friedrich Merz darüber verhandeln muss, wie wir es künftig mit der Sicherheits- oder der Migrationspolitik oder der Energiepolitik machen. Das wünsche ich mir alles nicht. Aber trotzdem finde ich, dass Demokratinnen und Demokraten eines müssen, miteinander reden können und nicht vorher Dinge ausschließen, die ihnen dann hinterher erschweren, überhaupt miteinander zu sprechen. Es fällt mir extrem schwer nach der letzten Woche. Ich musste ja dieses Ergebnis auch noch selber verkünden und jeder, der es gesehen hat, weiß, das war nichts, was ich gerne gesagt habe oder nur vorgelesen habe. Aber leider ist es so, wir müssen miteinander reden und die Debatte darüber, wie das stattfindet, die findet vor allen Dingen, glaube ich, jetzt innerhalb der Union statt.
Eine Wunschkoalition. Jetzt noch sehr fix die wichtigsten drei Dinge, die Sie in Ihrer politischen Karriere in den nächsten Jahren erreichen wollen. Drei Schlagwörter.
Also erstens
Sie können das.
Möchte ich vor allen Dingen erreichen, dass wir bei der Energiepolitik weiterkommen, dass auch die kleinsten Dörfer was davon haben, wenn sie bei den Erneuerbaren mitmachen und auch jeder privat sowieso. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, dass wir viel mehr daran arbeiten, wie Zusammenhalt in unserem Land funktioniert. Da geht es um soziale Fragen, auch übrigens sowas wie, dass sehr vermögende Menschen ein bisschen mehr dazu beitragen können, deutlich mehr dazu beitragen können, dass unser Gemeinwesen funktioniert.
Also Vermögensteuer ab welchem Vermögen?
Also ich finde immer, das sollen die Superreichen sein, die da beitragen. Das sind gar nicht so viele, in Thüringen fast niemand. Aber die können und sollten einen wirklichen Beitrag leisten. Und
ab wann ist man denn superreich?
Naja, wenn man mehrere Milliarden auf dem Konto hat, dann ist man auf jeden Fall superreich. Und dann kann man auch was beitragen. Und das Dritte ist, wenn wir über Zukunft reden, dann denken wir immer, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Und so können wir ehrlicherweise im Moment gar nicht reden, sondern wir können so reden, dass wir sagen, wir wollen, dass es die Kinder wenigstens ungefähr so gut haben wie wir und dass die Bedingungen ungefähr so sind wie unsere. Und deswegen finde ich alles, was mit der Bekämpfung der Klimakrise, wie wir sie jetzt haben, sehr, sehr zentral ist. Da geht's ja manchmal auch um Anpassung, also um sowas wie, dass man in unseren Städten noch leben kann, auch wenn der Sommer wieder extrem heiß ist. Aber es geht eben auch um die großen Maßnahmen, die da heißen, wir müssen CO2-frei produzieren können und die erneuerbaren Energien so weit bringen, dass sie nicht nur die Vorhand haben, sondern dass wir am Ende uns nur darauf verlassen müssen.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Göring-Eckardt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Reden wir über Thüringen. Dieses Mal mit der grünen Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Mit mir im Studio war Elena Vogel. Vielen Dank, Elena.
Sehr gerne, Elmar.
Und mein Name ist Elmar Otto. Auf Wiederhören.
Herzlichen Dank.